Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Jetzt soll es sie geben ab der kommenden Woche. Verpflichtende Corona-Tests für alle, die aus Risikogebieten zurückkommen nach Deutschland. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute bekannt gegeben. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen ja wieder seit einiger Zeit. Und mit diesen verpflichtenden Tests sollen eben die BürgerInnen geschützt werden, sagt Spahn. Um diese Pflicht anzuordnen, da muss sehr viel abgewogen werden.
Auf der einen Seite Recht auf körperliche Unversehrtheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht, das betrifft also auch Wahrung der Intimsphäre. Und auf der anderen Seite eben auch gewichtige Interessen der Öffentlichkeit.
Das ist Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Die ordnet uns das Ganze nochmal ein und erklärt uns auch, warum das durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt ist. Weiteres Thema im frischen Podcast vom Update heute am 27. Juli. Die Mückenplage in Brandenburg. Da attackieren bis zu 100 Mücken pro Minute. Nicht so schön.
Und es werden wirklich nur die Mücken gezählt, die auch einen Stich setzen.
Doreen Werner, die ist Biologin, Fachfrau für Mücken und die erklärt in dieser halben Stunde, wo die eigentlich alle herkommen und warum die so aggro sind. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ein verpflichtender Test auf Corona nach dem Urlaub in einem Risikogebiet. Ja oder nein? Bisher waren diese Tests ja freiwillig. Seit heute Nachmittag wissen wir, Gesundheitsminister Jens Spahn will verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten einführen. Also man muss sich dann testen lassen. Auf welcher Grundlage das passieren soll, das lassen wir uns einschätzen von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, Spahn will jetzt diese Testpflicht anordnen lassen. Kann er das so einfach?
Ja, wenn man ins Gesetz schaut, dann kann er das so einfach. Das steht nämlich ziemlich ausdrücklich in dem Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes, der jetzt gerade wegen Corona, was heißt jetzt gerade, also in der langen Sitzung der allerersten, nachdem es losgegangen war, eingeführt wurde, den der Bundestag dort beschlossen hatte, der ja ganz umfangreiche Befugnisse für den Bundesinnenminister vorsieht. Und darunter ist eben auch ausdrücklich, dass er durch Anordnung vorsehen kann, dass Untersuchungen gemacht werden, wenn Leute aus, und ich übersetze das jetzt mal, Risikogebieten laut RKI zurückkommen. Das heißt natürlich nicht, dass das immer geht und dass man das einfach machen kann. Das muss trotzdem verhältnismäßig sein. Und das hatten einzelne Gesundheitsminister bestritten. Wir sind ja hier immer in der Grundrechtsabwägung und da sind es sehr wichtige Dinge, die gegeneinander stehen. Auf der einen Seite Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit und Recht auf allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das betrifft also auch Wahrung der Intimsphäre. Und auf der anderen Seite eben auch gewichtige Interessen der Öffentlichkeit. Und das heißt, das muss man im Einzelfall nochmal abwägen. Skeptisch hatte sich da zum Beispiel Dile Kuleci gezeigt, die Berliner Gesundheitssenatorin. Aber wenn man ins Gesetz schaut, ja, er kann.
Okay, wo du das gerade schon erwähnt hast, diesen Eingriff in die Intimsphäre, das war ja eben auch so die Kritik an so einer Pflicht, dieser Eingriff in die Intimsphäre, wie ist das gemeint?
Das ist natürlich zum einen einfach sozusagen der Abstrich selber. Das haben wir aber auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen. Das haben wir auch bei Speichelproben und anderem. Aber es ist natürlich eine erhebliche Schwelle. Und hier kommt noch eine Geschichte dazu, die eben Corona-spezifisch ist. Und das ist der Punkt, dass wir sehr wenig wissen über diese Krankheit. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, was die Langzeitfolgen sind. Und es gibt gewisse Hinweise, hoffen wir, dass das nicht stimmt. Und es ist auch noch lange nicht bewiesen oder belegt, dass es zum Beispiel eine höhere Gefahr für Demenz geben könnte. Und vielleicht wollen das Leute einfach nicht über sich wissen. Oder vielleicht wollen sie eben auch nicht, dass es in öffentlichen Registern steht. Das ist wohl gemeint, aber auf der anderen Seite steht eben auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens dagegen. Das ist das, was wir erinnern uns an die Bilder aus Madrid oder aus Norditalien. Das ist das, was eben der Grund für all diese Einschränkungen ist. Ich habe ein wenig den Verdacht, dass hinter diesen Sorgen der Landesgesundheitsminister, die da deutlich gemacht wurden, auch so ein bisschen die Sorge der Praktikabilität und der Kostentragung ist.
Wenn wir nochmal auf diese Verhältnismäßigkeit zurückkommen, die du ja auch eben schon erwähnt hast, mir ist die ganze Zeit noch im Kopf diese Quarantänepflicht, die es ja auch gibt bei uns, die gibt es schon. Was ist denn eigentlich mit der? Wie sieht es aus da mit der Verhältnismäßigkeit? Oder ist diese Quarantänepflicht im Vergleich jetzt zur Corona-Testpflicht dann weniger intim?
Die ist weniger intim, das ist keine Frage. Aber ob sie insgesamt unterm Strich weniger einschneidend ist, das ist die andere Frage. Und es ist die Schwierigkeit bei dieser Krankheit, über die wir so wenig wissen, und das ist eben die Sache mit diesen Langzeitfolgen zum Beispiel, dass wir hier mit Maßstäben jonglieren, die wir noch nicht kennen und die wir nicht einschätzen können. Es ist ganz klar, dass die Quarantäne eine ausgesprochen einschneidende Maßnahme ist, mal ganz abgesehen davon, dass die überwiegend nicht kontrolliert wird, und das ist aber noch eine ganz andere Frage. Aber die überwiegende Kritik, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe, geht genau in die andere Richtung und sagt nämlich, dass dieser Test bei der Einreise nicht genügen würde, weil wir damit ja noch nicht wissen, ob die Leute wirklich erkrankt sind oder nicht. Das kann ja auch noch 5 Tage später erst testbar sein. Und dass man eigentlich noch eine Verpflichtung zu späteren Nachfolgetests schaffen müsste, um dem wirklich gerecht zu werden. Also die Abwägung, was in welchem Maßstab da verhältnismäßig ist, ist ausgesprochen komplex.
Corona-Tests sollen jetzt Pflicht werden bei der Einreise aus Risikogebieten. So hat es Gesundheitsminister Jens Spahn heute angekündigt. Infos dazu und Hintergründe von unserer Korrespondentin aus Berlin, Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit einiger Zeit werden in Deutschland ja rechtsextreme Drohschreiben verschickt mit der Kennung NSU 2.0. Etwa 70 dieser Schreiben sind bekannt geworden und oft geht es dabei um Todesdrohungen. Unter anderem davon betroffen ist eine Anwältin, eine Kabarettistin, Politikerinnen und Politiker. Auch Familien und Kinder der Betroffenen werden bedroht. Jetzt kommt da offenbar ein bisschen Bewegung in die Ermittlungen. 2 Menschen sind in diesem Zusammenhang mit diesen Schreiben festgenommen worden. Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wer sind die beiden?
Das ist ein 63 Jahre alter ehemaliger Polizist aus Bayern und seine 55 Jahre alte Ehefrau. Die beiden, die sind schon am Freitag vorläufig festgenommen worden, heißt es jetzt. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß. Und wie die Staatsanwaltschaft jetzt sagt, ist sie zusammen mit dem Hessischen Landeskriminalamt und der Bayerischen Polizei in Landshut gegen dieses Ehepaar vorgegangen. Der Mann, der soll schon früher wegen rechtsmotivierter Straftaten aufgefallen sein, der ist seit 2004, also im Alter von 47 Jahren, vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden, wie es heißt, krankheitsbedingt. Er soll aber noch in der Polizeiinspektion in Landshut tätig gewesen sein. Und bei dem Ehepaar sind jetzt Computer und so weiter beschlagnahmt worden. Die werden jetzt noch durchsucht.
Die sind jetzt wieder frei, aber das heißt jetzt nicht irgendwie, man kann jetzt keine Aussage darüber treffen, ob die schuldig sind oder nicht, richtig?
Genau, das heißt jetzt erstmal nichts. Es ist nur festgestellt worden, dass es keine Haftgründe gerade gibt. Das heißt, vor allem besteht Fluchtgefahr oder können die Beschuldigten Beweise jetzt vernichten wollen oder könnten sie die Tat wiederholen? Da besteht offenbar keine Gefahr, heißt es jetzt. Und jetzt geht es erstmal um die Ermittlungen.
Heißt konkret?
Ja, dem Ehepaar wird Bedrohung vorgeworfen, Volksverhetzung, verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen und Beleidigung. Jetzt muss geprüft werden, ob die wirklich die Verfasser von diesen NSU 2.0 Drohungen sind oder zumindest von einigen dieser Botschaften. Es steht ja immer noch die Frage im Raum, ob es ein rechtsradikales Netzwerk gibt innerhalb der Polizei. Es muss ja nicht nur ein einzelner Täter gewesen sein. Auf jeden Fall wurden Daten von Opfern von hessischen Polizeicomputern aus abgerufen und diese persönlichen Daten, die wurden dann später in den Drohmails verwendet. Es sieht also so aus, dass Polizistinnen oder Polizisten darin verwickelt sind. Die politische Verantwortung, die musste erstmal Hessens Landespolizeipräsident Udo Münch übernehmen. Der ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden, weil die Polizei halt wichtige Informationen zum Fall nicht rechtzeitig an die hessische Landesregierung weitergegeben haben soll.
Wie passt denn jetzt diese Festnahme vom Ehepaar mit den bisherigen Ermittlungen zusammen?
Ja, dazu hat die Staatsanwalt noch nichts gesagt. Die Morddrohungen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind, die gibt es ja schon seit 2018. Damals ist eine Anwältin aus Frankfurt bedroht worden. Die hatte im Prozess um die NSU-Morde die Familien von Opfern als Nebenklägerin vertreten. Und im Drohschreiben dieser Anwältin, da standen nicht öffentliche Daten. Die sind davor im ersten Polizeirevier in Frankfurt abgerufen worden. Und in diesem Revier gab es auch eine WhatsApp-Gruppe mit rechtsextremistischen Inhalten. Da wird gegen 6 Polizisten ermittelt, zur Anklage gekommen, ist es aber auch anderthalb Jahre später noch nicht. Die Beamten, die sind suspendiert oder entlassen.
Und in diesem Jahr sind die Drohungen ja noch weitergegangen. Wie sieht es da aus mit den Ermittlungen?
Ja, in diesem Jahr sind unter anderem auch Grünen Politikerinnen und Politiker betroffen, darunter Anton Hofreiter und Renate Künast. Und Journalistinnen kamen zuletzt raus. Davor wurde schon bekannt, dass auch linken Politikerinnen und eine Kabarettistin bedroht werden. Und die Daten, die da verwendet wurden, die wurden laut Frankfurter Rundschau im dritten Polizeirevier Wiesbaden aufgerufen. Also Polizeirevier Frankfurt, Polizeirevier Wiesbaden, verschiedene Tatorte offensichtlich. Das könnte also für ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der Polizei sprechen, in welcher Ausprägung auch immer. Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Andreas Grün, der sagt aber, es gebe überhaupt keine Hinweise oder Anhaltspunkte dafür. Es gebe Verdachtsfälle, sagt er, aber zwischen den Fällen gäbe es keine Vernetzung, keine interaktive Kommunikation, also ist da noch ziemlich alles offen.
Vielleicht bringen die Ermittlungen gegen ein Ehepaar aus Landshut jetzt mehr Klarheit. Ein Ex-Polizist und seine Frau, da werden gerade die Daten ausgewertet. Die beiden sind am Freitag vorläufig festgenommen worden, hat die Staatsanwaltschaft heute gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr wisst das, ne? Ihr wisst, dass eine einzige Mücke reicht, um einen wirklich wahnsinnig zu machen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet von 100 Mücken pro Minute angeflogen. 100 pro Minute, so viele sind das im Moment schätzungsweise, in Brandenburg und zwar an den Überschwemmungsflächen der Oder. Da gibt es eine richtige Mückenplage. Frau Werner, haben Sie die Mücken eigentlich alle mit der Hand abgezählt?
Ja, guten Abend. Ja, wir waren mehrere Personen, die dort unterwegs waren und jeder hat einen Bereich, den er gezählt hat. Und es werden wirklich nur die Mücken gezählt, die auch einen Stich setzen. Und die kann man hinterher auch ganz unproblematisch zählen.
Okay, das ist Doreen Werner. Sie ist Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und untersucht eben jetzt gerade diese Mückenplage. Frau Werner, wo kommen denn die ganzen Mücken her in diesem Jahr?
Ja, ursächlich sind die Witterungsbedingungen, die zahlreichen Niederschläge, die in Südpolen oder in Tschechien runtergegangen sind im Odergebirge und damit die Oder zum Ansteigen gebracht haben. Es ist aber kein Phänomen, was speziell jetzt nur auf die Oder begrenzt ist. Das kann überall passieren. Wenn zum Beispiel Seen oder größere Flachlandflüsse in ihrem Pegelstand hin und her schwanken, dann ist es sozusagen eine Einladung für die Mücken, die dort ihre Eier abgelegt haben, zu schlüpfen.
Und diese Mückeneier, die sind dann auch relativ lange, ich sag jetzt einfach mal, haltbar, weil die überstehen auch dann längere Perioden ohne Wasser?
Genau, die sind also trockenresistent, so nennt man das. Über mehrere Jahre kann das sein. Und sobald sie dann mit Wasser benetzt werden, gibt es einen Reiz und die Larven schlüpfen. Und dann haben sie nur eine kurze Zeitspanne, um wirklich ihre Entwicklung bis zur flugfähigen Mücke zu vollenden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die Mücke wiederum ja auch unter diesem Druck steht, ihre Art erhalten zu müssen, ist sie relativ pissig und auch nicht sehr, sehr freundlich in ihrem Blutaufnahmeverhalten. Also unsere Hausmücken, die umschwirren einen so ein bisschen und überlegen, steche ich jetzt nicht. Aber die Überflutungsmücken, die sind so wie kleine Kamikaze-Flieger, die denken nicht nach, die hauen ihren Stechlöffel rein.
Die hauen einfach rein, okay, verstehe. Ab wann ist es denn eine Plage? Also ab diesen 100 Mücken oder geht das schon bei einer geringeren Anzahl los?
Nein, wir sind sehr schnell geneigt, von einer Plage zu sprechen. Also wenn wir beide beispielsweise zu einem Grillabend eingeladen werden würden, dann wäre ich vielleicht bei 5 Mücken genervt, sie vielleicht erst bei 20. Aber von einer Plage spricht man definitiv erst, wenn man 20 Mückenstiche pro Minute hat oder darüber. Und das erreichen wir sehr, sehr selten.
Okay, aber jetzt ist schon eine Mückenplage, das kann man schon sagen, oder?
Die Mückenplage ist in den Auwäldern rund um Frankfurt, also entlang des Flusslaufes an der Oder oder auch in anderen Regionen an der Oder. Niemand bewegt sich freiwillig in diese Wälder rein, weil man einfach wirklich aufgefressen wird.
Weil man komplett zerstochen wird, okay. Mhm. Warum ist das denn jetzt für Sie als Wissenschaftlerin, als Biologin gerade im Moment besonders spannend?
Ja, wir können Fragestellungen wirklich ganz gezielt in kurzer Zeit umsetzen. Und unter anderem sind unsere einheimischen Mücken relativ unerforscht. Das heißt, wir wissen kaum, welche Krankheitserreger sie aufnehmen können, beziehungsweise viel wichtiger, welche sie wieder abgeben können. Und diese Mückenmassen helfen uns, zum Beispiel Infektionsversuche umzusetzen. Die werden am Bundesforschungsinstitut durchgeführt beispielsweise. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir natürlich wissen müssen, wenn wir veränderte klimatische Bedingungen bekommen oder durch die zunehmende Globalisierung nicht nur die invasiven Arten, sondern auch neue Erreger nach Deutschland bekommen, was können eigentlich auch unsere einheimischen Mücken?
Jetzt möchte ich natürlich von Ihnen noch wissen, Frau Werner, Ihr ultimativer Tipp gegen Mückenstiche, was hilft am besten, was hilft gar nicht?
Also wenn man schon gestochen wurde, das A und O ist nicht zu kratzen. Mit jeder feinsten Bewegung, die wir wirklich an dieser Einstechstelle vollziehen, reiben wir Bakterien, Drecksporen rein. Und diese werden dann die Wunde zum Entzünden bringen. Das heißt, alles, was uns zum Arzt treibt, haben wir selbst verursacht.
Okay, und was ist mit so kühlenden Gels und sowas? Sagen Sie ja, nein, Daumen hoch, runter?
Ja, das hängt wieder mit den einzelnen Mückenarten zusammen. Ah. Also die Mücke initiiert einen Cocktail, einen Proteincocktail, bevor sie ihre Blutmahlzeit aufnimmt, um die Blutgerinnung zu verlangsamen. Und dieser Proteincocktail ist unterschiedlich zwischen den einzelnen Arten. Wir haben über 50 verschiedene Stechmückenarten in Deutschland. Und wir reagieren sehr unterschiedlich auf diese unterschiedlichen Cocktails. Und nicht nur, dass wir auf die Mücken unterschiedlich reagieren, auch wir individuell reagieren noch sehr unterschiedlich. Man kann also keine allgemeine Antwort geben. Jeder muss es wirklich für sich selbst ausprobieren. Der eine bekommt vielleicht auf die eine Mückenart eine Riesenquatte und der andere reagiert gar nicht.
Frau Werner, ich finde es ganz toll, dass Sie uns das mal hier erklärt haben in Deutschlandfunk Nova, wie sich das im Moment verhält mit dieser Mückenplage. Ich wünsche Ihnen und uns allen natürlich einen relativ mückenfreien Sommer im Sinne von, dass wir nicht gestochen werden. Ne? Genau. Ja, lieben Dank an Sie.
Mücken zu uns.
Ja, und schönen Abend. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also im Prinzip gibt es eine Liste für jeden Tag, ne? Also die 10 besten Sommerdrinks oder die 4 krassesten Lügen von Männern, die fremdgehen, die 40 härtesten Fellvideos von Katzen. Sucht euch was aus, es ist auf jeden Fall was dabei. Das Netz ist voll mit Listen und Rankings. Und sagen wir mal so, die Mutti aller Listen, die feiert gerade 80. Geburtstag. Hoi, hoi, hoi. 1940 sind die ersten Top 10 der Billboard-Charts veröffentlicht worden. Und so ein Ranking, das war damals wirklich was Neues. Gab es bis dahin nicht. Heute normal, ne? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich angeguckt, warum wir eigentlich so auf diese Listen und Rankings stehen. Christian, warum denn?
Also ganz platt könnte man eigentlich zusammenfassen, weil es uns ja so ein bisschen Halt gibt in so einer immer komplexer werdenden Welt. Da ist halt eine Liste, was Orientierung gibt und ja, man weiß nicht, wo man essen gehen soll, ne, als Beispiel. Und dann plötzlich, hier sind die 5 besten Restaurants der Stadt. Oder du weißt nicht, welche Musik du hören sollst. Hier sind die 10 besten Sommerhits. Also es gibt so viel Auswahl auf dieser Welt, dass wir es eben lieben, wenn uns irgendein Internetportal runterschreibt, was das Beste ist.
Das macht das Ganze also etwas übersichtlicher. Okay, verstanden. Aber da haben wir ja schon ein Problem, wenn du sagst, irgendein Internetportal. Wie sehr können wir denn diesen Listen überhaupt vertrauen? Also gerade wenn es ums Essen geht, ne, da wäre ich sehr streng.
Ja, ja, Obacht. Ne? Also erstmal müssen wir halt gucken, welcher Liste ich überhaupt vertrauen muss. Also wenn es um die 5 leckersten Pizzabelege geht, wird der ein oder andere vielleicht anders sehen. Dann ist es ja vielleicht eine subjektive Liste einfach von jemandem. Dann kann man das vielleicht als Ideenpool mal durchlesen. Aber da ist da jetzt niemand wissenschaftlich rangegangen. Und du könntest sagen, ist erstmal egal. Es gibt allerdings andere Listen, die das durchaus sind, also wissenschaftlich. Nehmen wir mal so ein Hochschulranking. Mhm. Und das ist ja für viele eine Entscheidungshilfe, die das eigene Leben beeinflussen kann. Nämlich womöglich, in welcher Stadt man später irgendwie studiert oder wo ich meine Ausbildung mache, wo ich da hinziehe. Also eine sehr wichtige Liste. Aber wenn wir da halt sehen, in dem und dem Fach ist die und die Stadt auf Platz 10, 5 oder 1, dann sieht das ja so eingängig aus erstmal. Aber wir wissen ja gar nicht, wie da jemand überhaupt auf dieses Ergebnis gekommen ist. Und da müssen wir aufpassen, sagt Dr. Oliver Berli. Der ist Kultursoziologe an der Uni Köln. Es ist manchmal schwer rauszufinden, wie eine Liste zustande kommt.
Die meisten dieser Instrumente sind mittlerweile so komplex, dass wir als normale Userin gar nicht mehr einschätzen können, wie kommt die überhaupt zustande oder was für Kriterien für die Bewertung angelegt werden, wie die Kriterien gewichtet werden. Diese Orientierung ist natürlich auch nur eine scheinbare.
Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also bei diesem besten Sommerrezept, ein Pizzabelag oder so, da ist es egal. Bei wichtigeren Listen aber eben dann doch bitte auf die Quelle gucken und schauen eben auch, wie sie zustande gekommen ist. Dann haben wir wieder unsere Orientierung, Christian, richtig?
Auf jeden Fall. Allerdings ist die dann immer noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das gilt für alle Listen. Also die Schwäche an Rankings ist halt, du weißt nie, wie viel meinetwegen zwischen Platz 1 und 2 oder zwischen Platz 1 und vielleicht 10 liegt, sagt Oliver Berli.
Dass ein Unterschied zwischen den Plätzen suggeriert wird, der vielleicht so groß in den Platzierungen gar nicht ist. Wenn ich mir jetzt Restaurantempfehlungen anschaue, die 10 besten Pizzerien, was auch immer, die Unterschiede sind vielleicht marginal, werden aber in der ersten Liste scheinbar größer von uns wahrgenommen, als sie in Wirklichkeit sind.
Ach Christian, jetzt bin ich schon wieder an so einem Punkt, wo ich denke, lohnt sich das überhaupt, mir irgendeine Liste durchzulesen, wenn ich das jetzt wieder höre? Es ist ein bisschen schwierig, das so zu differenzieren, ne?
Auf jeden Fall, aber Listen gehen, nur genauso wie alles, nur was man im Internet liest, hinterfragen bitte. Also wer hat diese Liste gemacht? Ist die subjektiv oder ist es wie bei den Musikcharts zumindest was quantifizierbar ist? Ne? Also Verkaufszahlen oder so kannst du ja natürlich abfragen. Und du solltest immer hinterfragen, wie groß wohl der Unterschied zwischen Platz 1 und meinetwegen Platz 50 zum Beispiel wirklich ist. Und auch gerne mal echte Menschen fragen, sagt Soziologe Berli.
Weil das natürlich ja vielleicht auch zusätzliche Objekte mit in die Diskussion bringt, die sie sonst gar nicht kennenlernen würden. Nochmal zu den Musikcharts zurück. Da werden natürlich vor allem aktuell verkaufte und deswegen auch verfügbare Dinge abgebildet. Wenn Sie jetzt mit jemandem reden, der sich mit dem Genre auskennt, das Ihnen gefällt, der kann Ihnen natürlich oder die kann Ihnen auch Sachen empfehlen, die aktuell nicht verkauft werden. Ja, aber die vielleicht genau ihr Ding sind.
Das Internet ist voll von Listen und Rankings und ich weiß nicht genau, ob ihr sie auch liebt. Ich habe so ein bisschen so eine Hassliebe irgendwie. Manche finde ich cool, bei manchen denke ich, oh Gott, geh weg. Vor 80 Jahren ist auf jeden Fall die Mutter der Rankings vorgestellt worden. Die Top 10 der Billboard Charts sind da zum ersten Mal präsentiert worden. Und wie wir mit dieser ganzen Rankingflut umgehen, das hat uns der weltbeste Reporter von allen Welten hier erzählt in Deutschlandfunk Nova, Christian Schmidt. Freu dich doch einfach, Christian.
Vielen Dank, du kriegst Schokolade auf jeden Fall.
Bussi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
20 Versuche hat es schon gegeben, bisher alle gescheitert. Seit heute Nacht gilt ein neuer Waffenstillstand in der Ostukraine. Da kämpfen ja schon seit Jahren pro-russische Separatisten gegen die ukrainische Armee. Dieser Waffenstillstand, der soll dauerhaft sein. Nur wie wahrscheinlich ist das, wenn das schon bei allen anderen nicht funktioniert hat? Holen wir uns eine Einschätzung von Christina Nagel. Das ist die ARD-Korrespondentin für die Region. Christina, seit 2014, als der Konflikt angefangen hat, wird ja versucht, Waffenruhen auszuhandeln in der Ostukraine. Es hat heute auch schon Meldungen gegeben, dass diese Waffenruhe von pro-russischen Separatisten gebrochen worden sein soll. Die dementieren das aber. Was heißt das jetzt am Ende? Doch wieder keine Chance für eine Waffenruhe?
Naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und trotzdem sind ganz viele in der Region sehr, sehr skeptisch, dass es diesmal wirklich funktionieren könnte. Was dieses Mal ein bisschen anders ist, ist, dass es eben im Vorfeld konkrete Vereinbarungen gegeben hat. Das heißt, schwere Waffen dürfen jetzt nicht mehr in den Ortschaften stehen, nicht mehr neben Kindergärten und Krankenhäusern. Keine Drohnen dürfen mehr eingesetzt werden. Es darf keine Sabotageakte geben, keinen Einsatz von Waffen. Wer trotzdem schießt, und das ist jetzt wirklich dann mal was anderes, soll tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden, wobei noch unklar ist, wie das tatsächlich funktioniert. Und Feuer darf nur erwidert werden, sollte es denn doch mal welches geben, wenn auf Befehl des Oberkommandos. Das heißt, auch da kann jetzt nicht mehr jeder lassen und tun, was er will. Aber ob das alles reicht, viele glauben nicht dran.
Am Ende müssen wir dann leider doch noch abwarten. Wie ist denn generell der Stand in diesem Friedensprozess? Also es hat ja durchaus auch immer wieder Verhandlungen gegeben bei diesen Konfliktparteien.
Ja, und auch immer wieder tatsächlich Hoffnung darauf, dass sich was bewegen könnte. Man denke an den Gipfel in Paris im vergangenen Jahr, als man noch dachte, Mensch, da geht's plötzlich voran beim Gefangenenaustausch. Da wurden plötzlich politische Fragen aufgeworfen. Da war eben tatsächlich mal viel Hoffnung da. Jetzt stellt man fest, man ist eigentlich immer noch keinen Schritt weiter. Wir sind wieder dabei, die Grundvoraussetzungen für politische Bewegung zu sorgen, nämlich einen dauerhaften Waffenstillstand. Wir reden wieder über den Rückzug schwerer Waffen, die da eigentlich schon längst hätten abgezogen sein müssen aber da immer wieder auftauchen entlang der Konfliktzone. Es geht wieder um einen Gefangenenaustausch. Und dann kommen ja eigentlich erst die, wie sie die Kanzlerin mal genannt hat, dicken Bretter, also diese politischen Fragen. Wer hat die Kontrolle? Wer bekommt die Kontrolle über die Grenze? Was ist mit dem Sonderstatus für den Donbass? Was ist mit Wahlen dort? Also da ist eigentlich noch gar nichts passiert und da streitet man eigentlich immer noch über die Frage, was in welcher Reihenfolge passiert.
Wie ist denn die Lage überhaupt im Moment in der Ostukraine? Ich denke da auch so ein bisschen an Corona. Wie kann man das da beschreiben?
Also zuletzt hat sich die Lage nochmal wirklich gefährlich zugespitzt. Da wurde wieder deutlich mehr geschossen. Es gab wieder mehr Tote und Verletzte. Und dazu, und da spielt Corona tatsächlich eine Rolle, waren sehr viele Übergänge geschossen werden. Also das sind die Übergänge zwischen dem Kernland der Ukraine und den besetzten Gebieten. Und das hat die Versorgungslage nochmal massiv erschwert und verschlechtert. Das geht da nicht nur um Lebensmittel, die von A nach B müssen. Da geht es auch darum, Versorgung von Medikamenten. Da geht es aber auch um Behördengänge, um Renten, die abgeholt werden müssen. Und dann kam noch was obendrauf, nämlich Waldbrände. Und da waren die Löscharbeiten dann massiv erschwert, weil das eben in Gebieten war, wo die Konfliktzone ist, wo geschossen wird. Und da hatte man eben Angst, dass Löschflugzeuge auch abgeschossen werden könnten. Und das zeigt eben auch nochmal, wie viel Misstrauen einfach da ist und warum sich eben die Leute auch so schwer tun, damit zu glauben, dass diese Waffenruhe tatsächlich dieses Mal hält. Und das ist eben eine von vielen nach 6 Jahren und über 13.000 Toten. Und das bei uns direkt in der Nachbarschaft.
Es gibt eine neue Waffenruhe im Osten der Ukraine. Ob sie diesmal eingehalten wird, es gibt Zweifel daran. Warum hat uns Christina Nagel eingeschätzt?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor einem halben Jahr, am 27. Januar, hat es den ersten Corona-Fall gegeben in Deutschland. Und zwar in Bayern. Da ist ein Mitarbeiter von einem Automobilzulieferer angesteckt worden von einer Kollegin aus China. Dem Mann geht's wieder gut. Das ist natürlich sehr schön. Aber Antikörper gegen Corona, die hat er wohl mittlerweile nicht mehr. Seit einem halben Jahr hat Corona auch bei uns in Deutschland alles verändert. Und wir wollen euch deshalb in dieser Woche Menschen vorstellen, für die die vergangenen 6 Monate besonders intensiv gewesen sind. Nina Böhmer, die gehört dazu. Sie ist Krankenschwester aus Berlin.
Also am Anfang hatte ich tatsächlich auch ganz viel zu tun. Und man hat natürlich mal überlegt, okay, vielleicht könnte ich mich jetzt anstecken. Aber es war auch ein bisschen so Chaos, finde ich, auf den Stationen, weil jeder wusste nicht so richtig, was er machen soll.
Am frühen Abend des 23. März ist Nina Böhmer fertig mit der Welt. Deutschland ist seit gerade mal einer Woche im Lockdown und von Gewohnheit kann da noch nicht die Rede sein. Und sie hat gerade 6 Frühschichten am Stück hinter sich als Krankenpflegerin in einem Berliner Krankenhaus. Und jetzt, nach dieser anstrengenden Woche, setzt sie sich an den Rechner und kotzt sich in einem Facebook-Post erstmal richtig aus.
Ich hatte mich darüber aufgeregt, dass Herr Jens Spahn halt die Personaluntergrenzen ausgesetzt hatte.
Was so viel bedeutet wie, jede Pflegekraft muss unter Umständen mehr Patienten versorgen.
Und dass zum Beispiel das RKI ja gesagt hat, wir müssen nicht 14 Tage in Quarantäne, wenn wir Kontakt mit einem infizierten Covid-19-Patienten hatten.
Was so viel bedeutet wie, die Gefahr, das Virus weiterzugeben, steigt deutlich an.
Und ja, ich habe mich halt so ein bisschen verarscht gefühlt.
Im Krankenhaus ist Nina ja ohnehin schon in größerer Gefahr, sich anzustecken. Und jetzt soll ihr Job auch noch schwerer werden? Naja, und dann kommt als Problem noch hinzu, dass auf vielen Stationen auf mysteriöse Weise die Schutzkleidung abhanden kommt.
Also es war ganz am Anfang sogar, dass ich vor einem Patientenzimmer stand, wo dieses Schild dran war, halt, dass der Patient infektiös war und ich vor dem Zimmer keine Materialien hatte. Also es war alles weg. Normalerweise ist es so, dass es vor dem Zimmer steht, halt Masken, Handschuhe, Kittel und da war nichts. Und dann stand ich davor und dachte, okay, habe die Kollegin gefragt und meinte, wie ist denn das? Hier ist ja das Schild dran und hier sind keine Materialien. Und meinte sie, na, uns wurde alles geklaut.
In dieser Situation sieht Nina die Berichte aus Hamburg, aus München, aus Köln und so weiter von Leuten, die sich abends auf den Balkon stellen und den Pflegekräften applaudieren. Und sie antwortet in ihrem Facebook-Post, euer Klatschen, das könnt ihr euch sonst wohin stecken. Wenn ihr zeigen wollt, wie viel wir wert sind, dann helft uns, für bessere Bedingungen zu kämpfen. Dieser Eintrag geht viral und Nina bekommt das Angebot, ein Buch zu schreiben. Und sie berichtet darin über ihre Erfahrungen in der Pflege, nicht nur in der schwierigen Corona-Zeit, sondern auch über den generellen Personalmangel, die ausufernde Bürokratie und die Probleme mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und als Titel bekommt das Buch eben dieses Zitat aus dem Facebook-Post: Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken. Denn sie will, dass sich die Situation in der Medizin verbessert.
Dass halt nicht dieser Profit im Vordergrund steht, weil die Krankenhäuser müssen ja so und so viel Geld erwirtschaften und wenn sie zu viel erwirtschaften, müssen sie das abgeben und so. Also die haben ja gar nicht die Möglichkeit tatsächlich, mehr Leute zum Beispiel einzustellen mit dem Geld, was sie mehr erwirtschaften. Und deswegen denke ich, müsste man da auf jeden Fall was ändern, ja.
Ihre Initiative mit dem Post und dem Buch war bisher relativ erfolgreich, denn seit Wochen gibt Nina Interviews in allen möglichen Medien. Und sogar der Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich inzwischen bei ihr angemeldet. Was er mit ihr besprechen will, das weiß sie noch nicht.
Es wird zu einem Treffen kommen und dann werde ich mehr erfahren.
Sie hat sich aber schon ein paar Dinge überlegt, die sie ganz dringend ansprechen möchte.
Also auf jeden Fall diesen Personalmangel irgendwie und den Job attraktiver machen.
Zum Beispiel ganz einfach mit einer besseren Bezahlung.
Und halt das ganze Gesundheitssystem, ne, mit diesem Profit, dass da auf jeden Fall was geändert wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und von uns, also von den tatsächlichen oder auch nur möglichen Patienten, wünscht sich Nina nicht nur Signale, sondern tatsächliche Unterstützung.
Also ich denke auch schon, dass der Applaus natürlich nett gemeint war. Ich wollte halt damit auch signalisieren, dass es uns halt nicht hilft. Und dass es besser wäre, wenn man zum Beispiel ja auf die Straße gehen würde oder wenn man jetzt Petitionen unterschreiben würde oder vielleicht auch mal eine andere Partei wählt, ja, die vielleicht da mehr so ein bisschen Wert drauf legt. Also ich meine, Frau Merkel hatte ja damals 2012, glaube ich, war das schon in ihrer Wahlkampagne über die Pflege gesprochen und meinte, sie wollte was ändern. Da ist bis heute nichts passiert. Also ne, das geht schon seit so vielen Jahren. Vielleicht sollte man mal einen Umschwung tun.
Unser Reporter Martin Krinner hat euch Nina Böhmer vorgestellt. Sie ist Krankenschwester aus Berlin und hat eben in diesen vergangenen 6 Monaten, seitdem wir in Deutschland mit Corona leben, ja, sehr viel, sehr Intensives erlebt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.